Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte gerne mit einer Frage beginnen. Welche Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie morgens den Weserkurier oder eine andere Tageszeitung lesen? Welche Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie während des Tages die Nachrichten auf Radio Bremen hören oder abends die Tagesschau oder das Heute-Journal sehen? Was denken Sie, wenn Sie von Wohnungseinbrüchen, Überfällen auf Rentner, tödlichen Verkehrsunfällen, Bürgerkriegen, Schiffsunglücken oder von Flugzeugen hören, die einfach so vom Radar verschwinden? Ich will Ihnen sagen, welche Gedanken mir zuerst kommen. Wenn ich diese Nachrichten lese oder höre, wird mir wieder schlagartig bewusst, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Wir leben in einer Welt, in der Leiden und Schmerzen überall anzutreffen sind. Ja, die Welt ist Gottes gute Schöpfung, das ist wahr. Aber die Realität ist auch, unser Leben als Menschen ist von Sünde und Krankheit gekennzeichnet. Die Wahrheit ist, als Menschen sind wir Naturkatastrophen, der Bösartigkeit unserer Mitmenschen und den Folgen unserer eigenen Sündhaftigkeit ausgesetzt. Mit anderen Worten, Probleme, Leiden und Schmerzen sind Teil des Lebens. Sie gehören zum Leben dazu, ob es uns nun passt oder nicht. Ich denke, wir alle haben das nicht nur einmal, sondern schon oft am eigenen Leib erfahren. Wir alle haben unsere eigenen Erfahrungen mit Leid, Kummer, Krankheiten und sogenannten Schicksalsschlägen schon gemacht. Doch wie gehen wir als Christen damit um? Wie reagieren wir auf Probleme, auf Druck und auf Leiden? Natürlich könnten wir das tun, was uns die vielen Wohlstandsprediger und Motivationsgurus wie Joyce Meyer oder Joel Osteen uns raten. Wir könnten versuchen, einfach mehr zu glauben, und würden dann automatisch, unsere Probleme würden dann automatisch weniger. Die Formel ist ganz simpel. Je stärker du glaubst, desto einfacher ist das Leben. Und wenn dein Leben nicht einfach ist, ja, dann glaubst du eben nicht genug. Ja, wir könnten versuchen, positiv zu denken und bestimmte Bibelverse wie Zaubersprüche benutzen und Gott dazu bewegen, all unsere Probleme einfach so von uns zu nehmen. Bibelverse mit magischer Kraft. Sprech sie aus und erinnere Gott daran, was sein Job ist. Dir ein gesundes, glückliches, sorgenfreies und erfolgreiches Leben zu schenken. All das, liebe Gemeinde, könnten wir tun. Das Problem dabei ist, diese Antworten der Motivationsgurus und Wohlstandsprediger sind keine biblischen Antworten. Auch wenn sie noch so fromm klingen und noch mit so vielen Bibelversen untermauert werden. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie einladen, dass wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen, was der Apostel Paulus zum Thema Leiden zu sagen hat. Und dazu wollen wir einen Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief lesen. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, natürlich finden wir in diesem kurzen Abschnitt keine vollständige biblische Abhandlung zum Thema Leiden. Aber der Apostel Paulus gibt uns hier einige wenige Einblicke, wichtige Einblicke, die uns als Kinder Gottes ermutigen können, wenn wir es mit Problemen zu tun haben, mit Problemen, die uns wirklich schwer zusetzen. Wenn wir verstehen wollen, was Paulus hier schreibt, dann ist es hilfreich, uns seine Situation damals einmal vor Augen zu führen. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief an die christliche Gemeinde in Korinth im Jahr 55 oder 56 nach Christi Geburt. Paulus hatte die Gemeinde rund 5 Jahre zuvor gegründet. Er war 1,5 Jahre in Korinth geblieben, um diese neue Gemeinde aufzubauen. Danach war er nach Ephesus weitergezogen, wo er sich 2 weitere Jahre aufhielt. Seine Verbindung zu den Christen in Korinth war jedoch nach wie vor sehr stark. Er liebte die Korinther Gemeinde, auch wenn diese Beziehung nicht immer einfach war. Der Hauptgrund dafür waren vor allem Irrlehrer, falsche Propheten, die nach Paulus Weggang in die Gemeinde gekommen waren. Im Gegensatz zu Paulus waren diese Irrlehrer stolz auf all ihr Wissen und auf ihre Redekünste. Im Gegensatz zu Paulus ließen diese Irrlehrer keine Gelegenheit aus, ihre geistlichen Gaben hervorzuheben. Und im Gegensatz zu Paulus verkündigten diese Irrlehrer ein falsches Evangelium. Die Irrlehrer sahen in Paulus einen Konkurrenten, den sie loswerden wollten. Diese falschen Propheten taten alles, um Paulus in ein schlechtes Licht zu rücken. So beklagten sie sich über Paulus' Lehre und seinen Charakter. Sie griffen seine Theologie an und warfen ihm vor, dass er keine übernatürlichen Geistesgaben hätte. Sie behaupteten, er sei schwach und unzuverlässig. Und sie stellten seine Autorität als Apostel in Frage. Leider fielen viele Christen in Korinth auf die Verleumdungen der Irrlehrer herein. Und das, liebe Schwestern und Brüder, hatte erhebliche Auswirkungen auch auf den Paulus. Die Situation der Gemeinde in Korinth machte Paulus persönlich betroffen. Er war der Gemeindegründer und nun musste er erleben, wie diese falschen Propheten die Christen dort manipulierten. Und das war sicherlich schmerzhaft für ihn. Es war schmerzhaft für Paulus zu sehen, wie die Gemeindemitglieder auf die falschen Lehren hereinfielen. Es war schmerzhaft für Paulus zu sehen, wie die Menschen, die er zum Glauben an Jesus Christus geführt hatte, ihn nun zurückwiesen. Es war schmerzhaft zu sehen, wie seine geistlichen Kinder ihren geistlichen Vater ablehnten. Ich denke, wir können alle mit Paulus in dieser Situation mitfühlen. Als Missionar, Pastor und theologischer Lehrer habe ich jedenfalls volles Verständnis für Paulus. Ich bin Menschen begegnet, die dachten, dass der vollzeitige Dienst in der Kirche der beste Job auf Erden sein muss. Man verbringt seine meiste Zeit mit anderen Christen, den ganzen Tag von morgens bis abends. Was kann es Besseres geben? Jeder Tag ein Vorgeschmack auf den Himmel. Nun, da ist sicherlich auch was dran, aber Vollzeit für die Kirche, für die Gemeinde Christi zu arbeiten, hat noch eine andere Seite. Der vollzeitige Dienst in der Kirche ist nicht immer so einfach, wie es manche meinen. Die Kirche ist nämlich eine Institution voll mit Menschen, die nicht nur Heilige, sondern auch Sünder sind. Und manchmal machen diese aus Gnade geretteten Sünder den Pastoren oder Diakonen das Leben ganz schön schwer. Ja, hauptamtlich in der Gemeinde Jesu zu arbeiten, zu dienen, ist eine wunderbare Berufung, aber es kann manchmal auch eine schmerzhafte Berufung sein. Das ist jedenfalls auch Paulus' Erfahrung. Aber wie geht Paulus damit um? Was hat er den Korinthern und uns heute zu sagen? Lassen wir uns den Text einmal genauer anschauen. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie den Anfang des Briefes an die Korinther lesen? Nun, Paulus beginnt seinen Brief nicht mit Anschuldigungen. Wenn wir uns den Beginn des Briefes anschauen, dann finden wir dort keine Vorwürfe gegen die Gemeinde. Nein, nach der üblichen Begrüßungsformel in den ersten beiden Versen beginnt Paulus seinen Brief, indem er Gott lobt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Freunde, wie oft geben wir den Umständen die Schuld für unsere Probleme? Wie oft geben wir anderen oder uns selbst die Schuld? Und wie oft geben wir sogar Gott die Schuld, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht? Wir klagen Gott regelrecht an. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann er das nur erlauben? Der Apostel Paulus tut nichts dergleichen. Er beginnt nicht mit seinen Problemen. Er beklagt sich nicht über seine Schmerzen. Ja, er beginnt mit Gott, aber er klagt ihn nicht an. Ganz im Gegenteil. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, schreibt der Apostel. Liebe Gemeinde, wenn wir das tun, was Paulus hier tut, werden wir den Weg aus dem Dunkel heraus sehen. Nur wenn wir Gott im Blick haben, werden wir den Weg aus unseren Verwirrungen herausfinden. Nur wenn wir mit Gott beginnen, werden wir den Weg, der uns aus unserer Verzweiflung führt, finden. Fang bei dir an. Fang nicht bei dir an. Du und deine Probleme sind kein guter Ansatzpunkt. Du bist nicht die Antwort auf deine Schwierigkeiten. Fang auch nicht bei den Menschen um dich herum an. Andere Menschen sind auch nicht die Antwort auf deine Schwierigkeiten. Fang bei Gott an. Beginn mit Gott. Er ist die Antwort. Beginn damit, Gott zu loben und zu preisen. Und du wirst sehen, wie sich dein ganzer Blick langsam verändert. Nicht so, aber langsam verändert sich dein Blick. Weg von den Problemen und hin zu Gott. Der Apostel Paulus wusste das und so konnte er sagen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Paulus beginnt mit Lobpreis, weil er durch Jesus Christus Gott als den Vater der Barmherzigkeit und den Gott allen Trostes kennt. Das, liebe Gemeinde, ist Paulus' persönliche Erfahrung mit Gott. Das ist seine Überzeugung und das ist auch, was die gesamte Schrift lehrt. Gott ist kein gleichgültiger Außerirdischer, der sich für uns und unsere Sorgen und Nöte nicht interessiert. Nein, er ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Das Wort, das Luther hier mit Barmherzigkeit übersetzt, bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Leiden oder Mitgefühl. Leiden oder Mitgefühl. Ja, es ist wahr, kein Mensch kann den Schmerz eines anderen Menschen so fühlen, wie dieser Mensch ihn fühlt. Kein Mensch kann das, aber Gott kann. Gott kann den Schmerz fühlen. Er kennt ihn ganz genau. Die Trauer, die Einsamkeit. Gott kennt alles und dazu gehört auch unsere Schwachheit. Unsere Schwachheit, die sich zeigt, wenn wir dem Versucher gegenüberstehen. Jesus, vollkommen Mensch und vollkommen Gott, hat all das selber erlebt, mitgemacht. Jesus wurde als Mensch geboren und lebte als Mensch hier auf der Erde. Im ersten Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15 heißt es über Jesus: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob und welche Probleme Sie zurzeit haben. Ich kenne Ihre Schmerzen nicht und auch nicht, in welcher Krise Sie vielleicht gerade stecken. Vielleicht ist es eine Krankheit, mit der Sie zu kämpfen haben. Oder es sind finanzielle Probleme. Vielleicht gibt es Spannungen in der Familie, in der Ehe oder am Arbeitsplatz. Möglicherweise leiden Sie ja auch wegen Ihres christlichen Glaubens. Das sind die Leiden, die Paulus im Sinn hat, wenn er in Vers 5 von den Leiden Christi, die reichlich über uns kommen, schreibt. Ja, vielleicht leidest du ja, weil du offen mit anderen von Jesus redest. Vielleicht gibt es eine bestimmte Sünde aber auch in deinem Leben, mit der du zu kämpfen hast. Als Jünger Jesu weißt du, es ist falsch und schädlich, aber es fällt dir so schwer, davon loszulassen. Oder du leidest, weil ein Familienmitglied, dein Ehemann, deine Ehefrau, dein Sohn, deine Tochter nichts von Jesus wissen will. Es kann auch sein, dass es dir schwerfällt, dein Leid mit anderen zu teilen, weil du dich schuldig fühlst, weil du Angst hast, dass man dich nicht richtig verstehen oder sogar verurteilen wird. Aber all das ändert nichts an der biblischen Wahrheit. Jesus Christus, der sündlose Retter der Welt, leidet mit dir und so tut es Gott der Vater. Der Apostel Paulus weiß das, er weiß das ganz genau. Und weil er das weiß, kann er auch Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Barmherzigkeit nennen. Paulus weiß noch etwas. Paulus weiß, Gott ist auch der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Als Gott allen Trostes kennt er all unsere Probleme. Er kennt und versteht all unsere Probleme. Und er kann uns den Trost geben, den wir brauchen. Egal wie groß unsere Schwierigkeiten, Sorgen und Schmerzen sind. Gott tröstet uns, sagt Paulus, in all unserer Trübsal. Gott tröstet uns in jeder Not. Wenn Paulus hier von Trösten spricht, dann spricht er von Ermutigung. Gott leidet nicht nur mit uns, er fühlt nicht nur mit uns in unserer Not, nein, er schenkt uns auch Mut und Kraft. Liebe Gemeinde, manche Christen meinen, wenn Gott uns tröstet, wenn er uns Mut macht, dann müssten unsere Nöte quasi wie auf Knopfdruck verschwinden. Aber wenn das so wäre, dann würden sich viele Menschen nur an Gott wenden, um von ihren Leiden befreit zu werden. Nein, wenn Gott uns Mut und Kraft gibt, dann tut er es, damit wir uns unseren Problemen stellen und sie auch ertragen können. Gott ist nicht nur der Gott der Barmherzigkeit, sondern auch der Gott des Trostes. Gott ist nicht nur der Gott, der mitfühlt, der mitleidet, sondern auch der Gott, der ermutigt. Das ist, was Paulus glaubt und das ist, woran Paulus sich hier festhält. Ja, die Situation in Korinth ist nicht einfach. Ja, es tut weh, von den Gemeindemitgliedern, die er so liebt, missverstanden und kritisiert zu werden. Und ja, es tut sehr weh, wenn Paulus hört, wie diese selbsternannten Apostel mit ihren Irrlehren die Gemeinde geistlich vergiften. Aber bei alledem ist Paulus sich sicher. Gott wird ihn nicht hängen lassen. Gott steht zu ihm, er steht an seiner Seite in dieser schwierigen Lage und dafür ist Paulus dankbar. Und mit diesem Wissen und aus dieser Dankbarkeit heraus schreibt er nun diesen Brief. Er schreibt einen Brief, in dem er die Probleme offen anspricht und gleichzeitig seinen Besuch in Korinth ankündigt. Liebe Schwestern und Brüder, was der Apostel Paulus wusste, das kann jeder von Ihnen auch heute noch wissen. Das kannst du wissen. Gott wird dich niemals hängen lassen, niemals. Es ist Teil des Wesen Gottes, dass er nur das Beste für dich will. Und das Beste ist dein Heil, deine Rettung, ewige Gemeinschaft mit ihm. Und so ist es Teil seines Wesens, dafür zu sorgen, dass diese Hilfe auch zu dir kommt. Aber wie tut Gott das? Wie macht er uns Mut? Wie stärkt er uns im Glauben? Wir finden eine Antwort darauf im Vers 4. Paulus spricht hier vom Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Und jetzt kommt es, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Was Paulus hier sagt, ist Folgendes, liebe Gemeinde. Gott tröstet uns in allen Schwierigkeiten. Er steht uns in all unseren Nöten bei, damit wir unsere Glaubensgeschwister trösten können. Damit wir anderen Christen in all ihren Nöten beistehen können. Wie macht Gott Christen Mut? Er macht ihnen Mut durch andere Christen. Gott gebraucht Christen, um Christen zu trösten. Oder anders ausgedrückt, Gott schenkt uns Trost, damit wir dazu ausgerüstet werden, der Kirche, dem Leib Christi, auf ganz besondere Weise zu dienen, indem wir einander Trost spenden. Liebe Freunde, der Apostel Paulus sieht den Trost, den er von Gott erhalten hat, nicht als Segen, den er für sich behalten kann. Ganz im Gegenteil. Er sieht ihn als ein Mittel, um anderen Christen, die in Not sind, zu helfen. Und genau so sollten auch wir es sehen. Leider muss man sagen, dass Christen, wenn sie Gottes Trost suchen, wenn sie Gottes Hilfe suchen, wenn sie seine Führung suchen, oftmals sehr egoistisch sind. Und da schließe ich mich gar nicht aus. Sobald wir von Gott haben, was wir wollen, haben wir auch schon wieder vergessen, was wir bekommen haben. Unser Kurzzeitgedächtnis funktioniert dort manchmal sehr gut. Zu schnell vergessen wir, als Kinder Gottes sind wir mit Jesus und mit seiner Gemeinde verbunden. Als Kinder Gottes haben wir eine Verantwortung füreinander. Gott tröstet uns in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. So heißt es hier bei Paulus. Gott tröstet uns, damit wir andere trösten können. Gott stärkt uns im Glauben, damit wir andere im Glauben stärken können. Und genau in diesem Licht, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir unser Leiden und den Trost, den wir selber von Gott erhalten, auch sehen. Vielleicht gibt es ja jemanden unter uns heute Morgen, der in der Vergangenheit eine schwierige Zeit in seiner Ehe mitgemacht hat. Aber du hast erfahren, wie Gott dich durch diese Zeit getragen hat. Und genau deshalb bist du vielleicht auch die richtige Person, um jemandem zu helfen, der Ähnliches jetzt durchmacht. Vielleicht gibt es heute jemanden unter uns, der vor einiger Zeit einen geliebten Menschen verloren hat. Glaubst du nicht, dass du der Richtige sein könntest, um andere Menschen, die jetzt trauern, ein offenes Ohr und ein mutmachendes Wort zu schenken? Vielleicht ist da jemand heute Morgen hier in St. Martini, der weiß, was es heißt, Kinder oder Enkelkinder zu haben, die von Jesus nichts wissen wollen. Wie wäre es, wenn du dich einmal zum Beten mit Geschwistern triffst, mit Geschwistern, die darunter leiden, dass die Kinder oder Enkelkinder keine Christen sind? Bitte verstehen Sie mich jetzt aber nicht falsch. Paulus sagt nicht, dass wir nur diejenigen ermutigen können, deren Nöte wir aus eigener Erfahrung kennen. Nein, was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Als Christen haben wir eine Verpflichtung, uns gegenseitig Mut zu machen. Gott will uns gebrauchen, um unsere Mitchristen im Glauben zu stärken. Liebe Gemeinde, eins dürfen wir nicht vergessen. Gott kennt die Menschen, die er uns über den Weg schickt, ganz genau. Und er weiß, warum er uns diese Menschen über den Weg schickt. In Gottes Schule des Leidens hat alles seinen Sinn. Und darum möchte ich dich auch heute Morgen fragen, gibt es jemanden, den du heute noch trösten kannst? Gibt es jemanden, den du heute noch trösten kannst? Kennst du jemanden in deiner Familie, Freundeskreis, Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz, der deine Hilfe braucht? Gibt es hier in St. Martini einen Menschen, dem du Mut machen kannst? Wann hast du das letzte Mal deinem Pastor Mut gemacht? Wann hast du das letzte Mal einem Bauherrn oder Vorstandsmitglied, der Gemeindesekretärin oder dem Küster Mut gemacht? Liebe Geschwister, der christliche Glaube ist kein Einzelkämpferglaube. Der christliche Glaube ist was sehr Persönliches, aber er ist eben keine Privatsache. Der Apostel Paulus war sich dessen vollkommen bewusst. Er wusste, zur christlichen Erfahrung von Leiden und von Trost gehört die Gemeinschaft. Und so schreibt er in den Versen 6 und 7 Folgendes. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir erleiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Liebe Gemeinde, trotz aller Probleme in der christlichen Gemeinde in Korinth ist die Verbindung zwischen Paulus und den Christen dort so stark, dass egal was geschieht, es zum Besten der Korinther geschieht. Davon ist Paulus überzeugt. Haben wir Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Wenn Paulus um Christi willen leidet, dann wird er dieses Leiden aushalten. Er wird das Leiden aushalten, damit die Korinther ermutigt werden. Er wird das Leiden aushalten, damit er den Korinthern helfen kann, weiter den Weg mit Jesus zu gehen. Paulus wird das Leiden aushalten, damit sie ebenfalls geduldig ihre Leiden um Christi willen aushalten können. Liebe Gemeinde, die wenigsten von uns haben den Ruf, Pastor zu werden. Aber als Christen haben wir den Ruf, Jesus nachzufolgen und seinen Willen zu tun. Wenn du Jesus als dein Herrn und Retter kennst, dann hat Gott dir einen wichtigen Dienst gegeben. Den Dienst der Ermutigung. Gott hat dir aber nicht nur einen Dienst, den Dienst der Ermutigung, sondern auch eine Botschaft der Ermutigung gegeben. Eine Botschaft, mit der du Menschen stärken kannst. Und diese Botschaft ist das Evangelium. Der Heidelberger Katechismus beginnt nicht umsonst mit der Frage, und Pastor Latzel hat es vorhin schon halb zitiert, die erste Frage: Was ist dein einziger Trost im Leben wie im Sterben? Die entscheidende Frage für jeden von uns, für jeden Menschen. Was ist dein einziger Trost im Leben wie im Sterben? Das ist die Antwort, die der Katechismus darauf gibt. Dass mit Leib und Seele im Leben wie im Sterben ich nicht mir selber, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für all meine Sünde vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass gegen den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Und darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, fortan ihm zu leben. Liebe Gemeinde, wenn Sie erfahren haben, wie Gott Ihnen durch seinen Heiligen Geist und sein Evangelium in schwierigen Zeiten beigestanden hat, dann haben Sie alle Qualifikationen, die Sie brauchen, um anderen Menschen Mut zu machen. Zum Ermutigen brauchen Sie keinen Universitätsabschluss in Theologie und auch kein zweites theologisches, kirchliches Examen. Alles, was Sie brauchen, um sich mit den Fröhlichen zu freuen und mit den Weinenden zu weinen, ist Liebe für Gott, Liebe für den Nächsten und das Evangelium. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss. Die Motivationsgurus wie Joyce Meyer und Joel Austin liegen mit ihrer Botschaft von einem Leben ohne Leiden vollkommen daneben. Vollkommen daneben. Die Wahrheit ist, als Christen sind wir nicht immun gegen das Leiden. Leiden gehört zum Leben dazu und das gilt für Christen wie für Nichtchristen. Das haben Christen und Nichtchristen gemeinsam. Welches gehört zum Leben dazu, weil wir in einer gefallenen Welt leben? Was uns unterscheidet ist jedoch, als Christen kennen wir noch ein anderes Leiden. Christen leiden nämlich auch wegen ihres Glaubens an Jesus. Und das ist der entscheidende Unterschied. Es gibt aber noch einen weiteren Unterschied. Als Christen kennen wir den Vater der Barmherzigkeit und den Gott allen Trostes. Wir kennen den Vater der Barmherzigkeit und den Gott allen Trostes. Jetzt fragst du vielleicht, wie kann Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes sein? Was versteht Gott von meinen Nöten, meinen Problemen, meinen Schmerzen? Und die Antwort darauf ist, Gott versteht eine ganze Menge. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, weil er der Gott allen Leidens und aller Schmerzen ist. Am Kreuz von Golgatha trug unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, unsere Sünde in seinem Leib. Am Kreuz lag der Zorn Gottes auf ihm. Jesus litt und starb an unserer Stelle. Er litt und starb, um uns mit Gott zu versöhnen. Er litt und starb, um uns seine Gerechtigkeit und ewiges Leben zu geben. Liebe Schwestern und Brüder, über eins müssen wir uns klar sein. Niemand hat je so gelitten, wie Jesus gelitten hat. Niemand. Gott weiß, was Leiden heißt, und er weiß, wir brauchen seinen Trost. Und sein Trost ist wirksam, weil Gott nicht nur der Gott der Barmherzigkeit und allen Trostes und allen Leidens ist, sondern weil Gott auch der Gott der Auferstehung ist. Gott der Vater hat Jesus nicht im Grab gelassen. Nein, er hat ihn vom Tod auferweckt. Und 40 Tage später ist der auferstandene Sohn Gottes zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, von wo aus er seinen Platz, einen Platz für uns vorbereitet. Einen Platz in Gottes ewigem Reich. Und dieses ewige Reich, liebe Gemeinde, ist so ganz anders, als was wir jeden Tag im Weserkurier lesen oder in der Tagesschau sehen. In der Offenbarung des Johannes heißt es dazu, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.